Sie hören die Sendung Tagesgespräch von Schweizer Radio DRS als Podcast.
Das Tagesgespräch.
Thomas Oberer, Belgien, das Land, wo Sie leben und arbeiten, hat 6 Monate die Regierung gesucht. Jetzt ist eine provisorische Lösung da, ziemlich sicher. Haben Sie heute Morgen in Brüssel so etwas wie Aufschnaufen gespürt?
Es ist eine Art Aufschnaufen, aber wenn man anschaut, es ist nicht ein sehr tiefes Aufschnaufen. Denn die meisten Belgierinnen und Belgier sind mittlerweile so frustriert über ihre eigenen Politiker, dass sie sich nicht mehr so richtig freuen können über so etwas. Auch wenn sie sozusagen jetzt als Weihnachtsgeschenk eine Regierung bekommen, es ist halt eben nur eine Übergangsregierung.
Die Regierung mit dem Verhofstadt an der Spitze, wer ist denn das? Der hat da im Sommer die Wahlen verloren. Was kann man denn von dem erwarten?
Also das ist eigentlich so absurd, ist dann am Ganzen. Sie haben es gesagt, er hat die Wahlen klar verloren, hat sich eigentlich schon zurückziehen aus der Politik und jetzt in Umfragen letzte Woche hat sich plötzlich gezeigt, dass er der beliebteste Politiker ist im Land. Auf beiden Seiten, Flandern und Wallonien, hat er am meisten Vertrauen bei der Bevölkerung. Der Verhofstadt hat jetzt klar gemacht, er will jetzt mal an die Arbeit gehen. Er will nur 3 Monate im Amt bleiben, dann soll gefälligst jemand anderes das Amt vom Premier übernehmen. Mit dieser Übergangsregierung will er jetzt mal sicherstellen, dass halt einfach die wichtigsten Geschäfte können angepackt werden, die dringend sind. Belgien hat zum Beispiel noch kein Budget für 2008. Die Pensionen, die Auszahlungen ist nicht gesichert für die Rentnerinnen und Rentner. Es gibt Probleme in der Wirtschaft, die man nicht anpacken kann. Denn man muss sich vorstellen, die Regierung, die jetzt noch im Amt ist, unter dem Verhofstadt, die sozusagen die laufenden Geschäfte nur noch administrieren kann, die hat nicht mehr können eingreifen, zum Beispiel bei höheren Erdöl-, Erdgaspreisen, also bei Sachen, die für Belgierinnen und Belgier wirklich wichtig sind.
Jetzt zurück zu dieser 6-monatigen Regierungssuche seit den Wahlen im Sommer. Im Ausland hat man das Gefühl, was machen denn die Belgier? In allen anderen Ländern hat man schneller Regierung. Wie wird denn das in Belgien wahrgenommen, die lange Frist und fruchtlose Suche?
Also, es ist wirklich erstaunlich, wenn man hier lebt, nicht, aber wenn man von außen schaut, sicher, sie nehmen es relativ gelassen. Man muss sagen, sie sind auch sehr viel gewohnt, Belgierinnen und Belgier. Es ist ja nicht das erste Mal, dass es so lange geht. Schon vor 12 Jahren bei der Regierungsbildung ist es 6 Monate gegangen. Aber natürlich, jetzt haben wir einen neuen Rekord geschlagen. Ein Rekord, der fast am Schlussendlich fast ein Jahr vielleicht könnte dauern. Man muss auch sagen, im Alltag merkt man eben nicht viel. Man kann vereinfacht sagen, die Tramli fahren, die Post wird vertreibt, der Abfall wird abgeholt. Aber es ist eher so, dass die Leute eben genug haben. Politikerinnen und Politiker, die sind für sie nicht mehr wichtig, man wendet sich sozusagen ab. Und auch wenn natürlich Politikerinnen im Fernsehen, im Radio immer das Gegenteil behaupten, man sei jetzt wichtig, man müsse sich um Probleme der Menschen kümmern, dann glaubt das eigentlich niemand mehr. Man kommt ein bisschen das Gefühl über, die Menschen haben sich sozusagen abgewendet von der Politik und sie fühlen sich auch eben auch um die eigenen Probleme kümmern.
Das heisst mit anderen Worten, im Kaffee oder hinter einem berühmten belgischen Bier wird über alles andere geredet, nur nicht über die Politik und die Regierungsbildung.
Es wird schon über Politik geredet, aber dann eher, als man sich lustig macht über die Politikerinnen und Politiker und dann sagt man, wenn sie schon von Bier reden, dann sagt man, ich bestelle noch mal ein zweites Bier, ich habe es nötig, dass es einfacher wird.
Und hat dann die Regierungskrise, was ja doch letztlich ist, praktische Auswirkungen gehabt, zum Beispiel im Bereich von der Wirtschaft, dass die Unternehmen langsam anfangen zu sagen, so machen wir mal vorwärts, wir können nicht mehr arbeiten, wir können nicht investieren, ist es selber nicht vom einfachen Mann, sondern von den grösseren Einheiten zum Problem geworden langsam?
Dort wird langsam zum Problem. Die Wirtschaftsverbände, die machen wirklich Druck. Die machen sich Sorgen, denn ein Haufen Investoren und Firmen, die nach Belgien kommen wollen, die sind natürlich verunsichert. Man kommt nicht gerne in ein Land, wo man nicht weiss, wer eigentlich der Ansprechpartner für grosse Projekte sein soll, was für Gesetze einem erwarten, was für Bedingungen man hier zur Verfügung gestellt bekommt. Darum machen die Wirtschaftsverbände wirklich Druck. Die sagen, man soll jetzt so schnell wie möglich zur Normalität zurückkehren, damit man eben in Anführungszeichen in Ruhe kann geschäften.
Eben, aber das wird noch eine Weile gehen, auch wenn jetzt eine provisorische Regierung da ist. Jetzt wollen wir mal den Konflikt genauer anschauen, Thomas Ober. Bei uns wird im Prinzip berichtet, dass es einen Sprachenstreit und zwar zwischen den Flamen im Norden und gegen das Meer zu, gegen die Wallonen, die im Süden und im Osten wohnen und Französisch reden. Warum geht es denn, um was geht es denn in dem Sprachenkonflikt überhaupt?
Also der Sprachenstreit, das ist eine ganz alte Sache. Man muss doch ein bisschen zurückschauen in der Geschichte. Belgien ist an und für sich ein junger Staat. 1830 erst ist die Staatsgründung gewesen. Und damals ist eben Französisch die offizielle Verwaltungs- und Unterrichtssprache geworden. Niederländisch hätte man nicht wollen, denn das ist eben die Sprache der Holländer gewesen, und von denen hat man sich in der Revolution 1830 ja abgetrennt. Und das Problem ist aber gesehen, dass man natürlich in Flandern sehr wohl Holländisch beziehungsweise eben flämischer holländischer Dialekt geredet hat. Und die Flamen haben sich natürlich dann schon gefunden, ja hallo, das ist unsere Sprache, was soll denn das? Aber die Franzosen, die Wallonen haben dominiert und erst 1873 ist Flämisch offiziell als Landesspruch anerkannt worden. Der Streit um die Sprache ist also ein alter Streit.
Also so alt wie der Staat überhaupt. Der hat mit dem ersten Tag angefangen, mehr oder weniger.
Der hat sozusagen mit dem ersten Tag angefangen, dauert bis heute an, ist eigentlich erst 1962 gelöst worden, wo man die sogenannten Sprachengesetze gemacht hat, wo es eine klare Auftrennung gegeben hat in zwei offizielle Landessprachen, eben Flämisch auf der einen Seite, Französisch auf der anderen Seite. Und das hat im Alltag die Auswirkung, dass man wirklich in einer Gemeinde in Flandern nur Flämisch reden kann und in Wallonien eben nur Französisch reden. Und das zieht man bickelhart durch.
Aber offenbar ist das keine Lösung, seit den Chicanern, und wegen dem wird da immer weiter gestritten. Offenbar verhebt die Lösung nicht.
Das ist das Problem, dass es eigentlich offiziell gelöst ist, aber im Alltag dann sich wieder vermischt. Das zeigt sich vor allem im Umfeld von Brüssel. Brüssel ist ja mittlerweile durch alle Zuzüge etc. fast 80% der französischsprachige Stadt. Die Leute, die ein Geld haben, ziehen raus in den Speckgürtel von Brüssel und bauen sich dort ein Häuschen. Und dort rundherum ist eigentlich theoretisch Flandern. Und die, die ankommen, weigern sich dann sozusagen, die Flämisch zu lehren, die Flämisch zu schwätzen. Und das kommt bei den Flamen natürlich sehr schlecht an. Die passen sich nicht an, sagt man. Sie kommen zu uns, sie wollen unser Land, sie wollen hier Häuschen bauen etc. Aber sie sind nicht bereit, unsere Kultur zu übernehmen. Und die Intoleranz oder das gegenseitige nicht aufeinander zugehen, das ist etwas, was sich natürlich schlussendlich bis in politische Sachen hineinzieht.
Ist das auch auf der wallonischen Seite so, dass man dort sagt, sie sollen Französisch lernen, wenn sie können? Das geht aber auch nicht. Das ist ein Klima von sprachlicher Intoleranz.
Das muss man sagen. Man redet jetzt immer nur, die Flamen seien intolerant. Es ist aber genauso, wenn man natürlich ins tiefe Wallonien geht, nach Namur, Arlo, in zwei grosse Städte in Wallonien, dann ist es dort auch so, dass ein Flam nicht einfach kommen kann und sagen, auf Flämisch reden und dann davon ausgehen, dass alle mit ihm so reden. Und die Flamen auf der anderen Seite sagen auch, wenn wir dorthin gehen, ist es nicht mehr als Anstand, dass wir wenigstens versuchen und Rade brechen oder versuchen uns zu verständigen. Das machen wir auch. Und man wirft sich da gegenseitig eben vor, man möchte keine man versuche gar nicht, den Anklang zu machen, den anderen zu verstehen. Und das ist das Problem.
Was machen denn Sie als Schweizer in Belgien für Erfahrungen, wenn Sie in diesen Gebieten, vor allem im Flandrischen, unterwegs sind? Ich nehme an, Sie können nicht primär Flämisch, sondern vor allem Französisch.
Also es ist so, dass ich natürlich Flämisch mittlerweile haben müssen ein bisschen lernen. Wenn man wirklich aus Brüssel, aus dem französischsprachigen Brüssel, wie gesagt, rausfährt aufs Land, dann kommt man direkt nach Flandern. Und man spürt dann sehr schnell die sprachlichen Vorurteile, Missverständnisse, die dort rum sind. Die Leute haben es eben gar nicht gern, wenn man sie auf Französisch anspricht. Wenigstens das sollte man wenigstens machen. Sie verstehen es zwar, aber sie dienen ihnen so, dass sie es gar nicht würden verstehen. Wobei man sagen muss, wenn man natürlich als Schweizer Journalist kommt, haben wir eine andere Position. Wenn man das zu erkennen gibt, dann sind die Leute schon gesprächig. Und es gibt aber schon Situationen, die ein bisschen absurd sind, wo ich zum Beispiel ganz neu war hier in Belgien, wo ich noch nicht gut Flämisch konnte, bin ich einmal auf eine Gemeinde gegangen, in ein Gemeindehaus gegangen, an eine Auskunft wollen, in einer flämischen Gemeinde, ganz nahe bei Brüssel. Und die Frau an der Porte hat auf meine französische Frage dann geflüstert, ganz leicht geflüstert. Sie verstehen die mich schon, es sind kein Problem, aber sie dürfen da innen leider nur noch auf Flämisch antworten, sonst bekäme ich ein Problem. Und hat dann gesagt, ob es echt nicht möglich sei, dass ich die Frage auf Englisch stelle, dann können sie mir Auskunft geben.
Also, wir haben ja auch so etwas wie Sprachbarriere. Ist auch von einer Röstigrabe geredet, weil der nicht nur sprachliche, sondern eine politische Barriere ist. Ist das vergleichbar mit dem, oder ist in Belgien der Graben viel, viel tiefer?
Also in Belgien gibt es einen ähnlichen Ausdruck wie Röstergraben in der Schweiz. Das ist der sogenannte Fosse de Betrave, also der Graben von der Zuckerriebe zwischen Flandern und Wallonien. Aber der ist natürlich sehr, sehr viel tiefer als in der Schweiz. Zwar lehren die meisten Belgierinnen und Belgier in der Schule ein bisschen die Sprache von den anderen, aber wenn sie erwachsen sind, haben sie das fast wieder vergessen. Und man will, haben wir das Gefühl, gar nicht über den tiefen Graben raus schauen. Eine Ausnahme vielleicht, wenn es um die Ferien geht, das ist wieder typisch belgisch. Die Französischsprachigen, die fahren im Sommer ans Meer, nach Flandern. Die Flamen auf der anderen Seite gehen in Wallonien, in den Ardennen wandern. Aber man muss natürlich sehen, an den Touristenorten, wo die hingehen, ist die Sprachbarriere kein Problem. Denn in den Restaurants und in den Läden hat man sich darauf natürlich eingestellt.
Jetzt ist ja wahrscheinlich hinter dem Sprachenkonflikt sind ja wirtschaftliche Fragen. Der eine Landesteil ist reich, der andere ist eher arm. Zwar ist der Norden reich neuerdings und der Süden ist arm. Was für Dimensionen nimmt denn das an, die wirtschaftliche Ungleichheit in dem Land?
Also die wirtschaftliche Ungleichheit, die nimmt wirklich immer stärker zu. Man muss auch hier ein bisschen kurz in die Geschichte zurückschauen. Wallonien hat lange Zeit auch wirtschaftlich dominiert, und zwar war es reich wegen der Stahlindustrie, die es gegeben hat. Doch wo nach dem Zweiten Weltkrieg die Industrie dann langsam aber sicher verschwunden ist, ist es auch mit Wallonien abwärts gegangen. Flandern auf der anderen Seite, das war früher vor allem ein armes Bauernland, ein flaches Land, wo die Leute nicht sehr viel machen konnten, außer etwas anpflanzen. Hat aber nach dem Zweiten Weltkrieg bis heute einen extremen Aufschwung erlebt, dank der Dienstleistungen. Flandern floriert heute, moderne Firmen, die sich dort ansiedeln, die Arbeitslosigkeit die liegt nur bei etwa 6%, in Wallonien auf der anderen Seite bei 18%, das ist doch ein riesen Unterschied. Und wegen dem subventioniert Flandern Wallonien jedes Jahr mit etwa 9 bis 10 Milliarden Euro. Wenn man es umrechnet auf einen Tag, dann kann man sagen, das ist 4 bis 5 Euro pro Flam, wo er jeden Tag sozusagen nach Wallonien schickt, das Subvention. Und das stinkt natürlich ein Haufen in Flandern. Denn sie haben eben das Vorurteil, die Wallonen seien faul. Sie sagen, sie ließen sich sozusagen von den Flamen aushalten. Und darum verlangt jetzt eben Flandern mehr Autonomie. Es gibt sogar die Idee, dass man die Sozialversicherung könnten aufspalten könnte, dass die Renten etc. nicht mehr, also die eigenständig gemacht wurden. Aber das würde natürlich Wallonien total in Ruin treiben.
Ist denn nach all dem, was Sie jetzt gesagt haben, Thomas Sober, dass Belgien in den 177 Jahren, was jetzt alt ist, je irgendetwas so wie ein einheitliches Land wurde? Oder hat das einfach nicht stattgefunden?
Also, man muss wirklich sagen, eine belgische Identität gibt es eigentlich nicht. Eine Willensnation, so wie man sagt, dass es die Schweiz eine sei, das ist Belgien eben nicht. Auch wenn, und das lustigerweise der offizielle Wahlspruch von Belgien ja heisst, Eintracht macht Macht, l'Union fait la force, oder eben auf Deutsch, Einigkeit macht stark, das ist gross im Parlament in goldigen Lettern eingraviert. Aber wenn man die Auseinandersetzungen sieht, die politischen, dann hat der Spruch nicht sehr viel Bedeutung. Er wird vor allem am Nationalfeiertag immer wieder zitiert. Es gibt das Nationalgefühl also sozusagen nicht. Es wird zwar immer wieder gesagt, man muss es doch endlich mal haben, wir müssen zusammenbleiben, aber im Alltag muss man sagen, bin ich eher skeptisch.
Es gibt einen berühmten Belgier, den viele Leute kennen, den Maler René Magritte, der ein Bild gemalt hat mit einer Pfeife und darunter steht, «Ce sont n'est pas une pipe», könnte man dann auf das Land übersetzen, dieser Staat ist kein Staat.
Also das kann man durchaus sagen, es ist wahrscheinlich nicht untypisch, dass der Magritte oder eben der Surrealismus hier in Belgien geboren worden ist. Das spürt man immer wieder. Die Belgier nehmen sich selber gar nicht so ernst. Der Blague à la Belge, der belgische Witz, der ist ja legendär. Und das sieht man jetzt auch in dieser Krise, muss man sagen. Es gibt immer wieder bissige Karikaturen, Satire-Sendungen. Und wenn man die anschaut, sind die zum Teil so kritisch, dass man würde sagen, in anderen Ländern wahrscheinlich würde da manche Politiker hässig werden und würde sagen, hallo, so geht es nicht. Aber in Belgien, nein, man bleibt beim Humor. Und man muss ja sagen, die Politikerinnen und Politiker in Belgien, die sind ja selber für unfreiwillig meistens selber für Humor gut. Wenn zum Beispiel am Nationalfeiertag der designierte Ministerpräsident Yves Le Terme auf die Frage von einem Journalist, ob er kurz etwas aus der Brabanson, das ist die belgische Nationalhymne, ob er da kurz etwas könnte singen, ohne zögern und die französische Marseillaise anstimmt und das nicht einmal als Witz. Da muss man doch sagen, in jedem anderen Land wäre so ein Politiker vollständig aus dem Rennen, hat keine Chance mehr. Aber in Belgien nimmt man das gelassen und lacht nur drüber.
Jetzt gibt es da einen König, ein Königtum. Jetzt König Albert II. Hat denn der eine wichtige Funktion als Einiger und Schlichter, also etwas wie eine nationale Klammer in dem Land?
Also man muss sagen, es gibt drei, vier Sachen, die Belgien zusammenhalten. Das eine ist natürlich klassisch Pommes frites, Bier, das sind Sachen, die alle Belgier gerne haben. Dann ist es mal noch die belgische Nationalmannschaft im Fußball, aber die ist mittlerweile so schlecht, dass die auch nicht mehr als Einheit kann funktionieren. Schlussendlich ist es wirklich noch der König, der sozusagen über alles steht, der immer noch doch noch eine wichtige Person ist für die meisten Belgierinnen und Belgier. In der Krise, in der er jetzt ist, muss man sagen, man muss vielleicht ein bisschen ausholen, der belgische Monarch hat eigentlich sehr viel mehr zu sagen als in anderen Ländern. Er setzt tatsächlich die Regierung ein. Er bestimmt, wer allenfalls neuer Formateur oder neuer Regierungschef wird. Und zwar eben nicht vergleichen mit anderen Ländern, wo Politiker sagen haben. Also nicht wie die Queen in England zum Beispiel, die einfach ausführen muss, was der Prime Minister ihr sagt. So hat eben der Albert II. Jetzt auch in dieser Krise müssen noch schlichter als Vermittler eingreifen, mit seinem Beraterstab müssen entscheiden, wie es weitergeht, wem er eine neue Chance gibt. Und er ist dann auch auf die Idee gekommen, eben am Guy Verhofstadt als Chef von dieser Übergangsregierung sozusagen als Joker ins Spiel zu bringen. Also von dem her muss man sagen, hat er doch eine durchaus wichtige Rolle, wenn man auch, was man hinter der Palastmauern gehört. Man macht natürlich nie eine offizielle Pressekonferenz der König, das ist natürlich logisch, er steht über allem. Aber man hört schon, dass es ihm eigentlich ein bisschen stinkt und er lieber ist jetzt 76, würde ein bisschen seine Pension genießen.
Das ist offenbar im Moment nicht angesagt. Jetzt, wenn man zurückschaut, was die belgische Politik in den letzten Jahren oder Jahrzehnten versucht hat, um den Konflikt, der alt ist, wie sie es geschildert haben, zu lösen, hat man immer gemacht, versucht mit mehr Föderalismus die einzelnen Bereiche zufriedenzustellen. Der Föderalismus ist unterdessen weitergetrieben als irgendeinem anderen Land. Hat denn das Problem gelöst oder eher noch verschärft, wie die jetzt auf der Gucha sind und sagen, man will eigentlich noch mehr?
Also es ist schwierig zu sagen, aber ich würde sagen, bis jetzt zumindest hat die Föderalismus-Sachen, die es bis jetzt gern, die weitergehende Föderalisierung, die Sachen eher entschärft. Denn es hat sich mit der Zeit danach Gleichgewicht ausgebildet, wo eben allen Regionen, Sprachgemeinschaften ihren Platz gegeben hat und alle haben eben ihre Rechte bekommen. Aber, und das ist das Problem von dem Ganzen, das Gleichgewicht ist wahnsinnig kompliziert worden und damit auch äußerst fragil. Man darf ja nicht daran rütteln, sonst geht es auseinander und das ist ja genau jetzt vor.
Eben, jetzt wird eine Staatsreform und Nachfolgeföderalismus verlangt, kann denn das gut rauskommen?
Das ist sehr schwierig zu sagen. Also, man muss kurz sagen, was überhaupt auf dem Spiel steht. Die Flammen sagen, wir wollen ja mehr Autonomie, weil sie eben so viel Geld nach Wallonien zahlen. Sie wollen mehr Autonomie in Sachen Wirtschaft, Sozialversicherungen, damit sie nicht mehr das Geld mehr überweisen. Die Flammen sagen, wir wollen selber entscheiden können und wir müssen nicht immer Rücksicht nehmen auf die anderen. Und das gibt logischerweise natürlich sofort eine Gegenreaktion auf der anderen Seite. Die Wallonen sagen halt, die wollen uns verlassen, sind nicht mehr solidarisch mit uns, der Zusammenhalt ist gefördert etc. Und das Resultat ist eben das, man schafft es nicht, eine Regierung zu bilden. Man kann sich über die kleinsten inhaltlichen Probleme, was so eine Regierung überhaupt so die anpacken, nicht verständigen. Denn die Frankophonen sagen Nein zu dieser Föderalisierung, denn sie wissen, sie haben hier dabei nur zu verlieren. Das Problem eben, wo sich jetzt hinter dem Ganzen immer versteckt, es geht einfach immer nur ums Geld.
Ist es denn möglich, Thomas Oberer, dass irgendwann nächstens einmal die Stumpf von der Extremisten und von der Nationalisten kommt? Die sind bis jetzt nicht gewalttätig gewesen, aber sind doch in den einzelnen Teilen relativ stark, dass die plötzlich Oberhand bekommen und dann das Ganze zusammenbringen?
Also wenn es so weitergeht, dann würde ich sagen, natürlich bekommen Extremisten Aufwind, das ist nicht zu vermeiden. Man muss vielleicht sagen, in Flandern gibt es ja den Flams Belang, das ist eine rechtsextreme Gruppierung, die in Flandern sehr, sehr stark ist und die ist ja die einzige, die offen und klar für eine Trennung vom Land eintritt. Aber gleichzeitig muss man dann auch wieder sagen, in Umfragen im ganzen Land zeigt sich, dass immer noch eine Mehrheit, auch wenn es nur 60% sind, aber es ist immer noch eine Mehrheit, die klar dafür ist, dass Belgien zusammenbleibt. Auch wenn man sagen muss, man weiss nicht, wie lange. Also es kommt schon ein bisschen darauf an, wie es jetzt in der Politik weitergeht, wenn man sich irgendwann mal einigt oder ob es so jahrelang weiter gestritten wird. Aber die Politik in Belgien wird sicherlich härter, das ist nicht zu vermeiden. Wenn die Walloner auf der einen Seite hart bleiben und sagen, Staatsreform kommt von uns nicht in Frage. Wir wollen den Flammen nicht zugestehen. Dann ist es wirklich offen, wie es weitergeht.
Es gibt auch Umfragen, die sagen, dass 40% der Belgier finden oder der Wohls gehen, dass in 10 Jahren die Spaltung gekommen ist. Sie haben mir gesagt, als wir vorher noch telefoniert haben darüber, sie sagen denen skeptisch, dass eine Spaltung komme. Was gibt ihnen eine gewisse Sicherheit, dass im Moment die Spaltung nicht ansteht?
Also ich würde so sagen, im Moment besteht die Gefahr nicht. Ich bin nicht sicher, ob es in 15, 15 Jahren tatsächlich einmal zu so einer Spaltung kommt. Im Moment, denke ich, wird das Thema zwar immer wieder hier in Belgien diskutiert, aber ich denke, der Pragmatismus ist doch noch das, was wichtig ist für die Leute. Man will halt im Alltag einfach können überleben. Man sieht, wenn man genau anschaut, dass man eben mehr zu verlieren als zu gewinnen hätte durch so eine Trennung, dann bei einer Aufteilung müsste zum Beispiel die Flamme sozusagen wahrscheinlich die Wallonen auszahlen bzw. einen Teil von der Staatsschulden übernehmen, und das würde dann teurer oder vielleicht noch teurer als das, was man jetzt schon zahlt. Und auch Juristen und Politologen in den Medien da machen sich immer wieder Gedanken, wie das könnte gehen, aber keiner von denen hat wirklich eine Antwort darauf, wie man das rechtlich überhaupt könnte machen, so ein Land auseinander dividieren. Wenn es nicht einen Bürgerkrieg gäbe, wie auf dem Balkan, wo man dann einfach, was irgendwie logisch wäre, dass man auseinander geht, aber so eine friedliche, in Anführungs- Schlusszeichen, Aufteilung sozusagen, wie eine Ehe, die einfach geschieden wird und dann macht man eine Gietertrennung, du bekommst das, das ist so verflochten, dass es wirklich sehr, sehr schwierig ist.
Und Angst vor Gewalt, gibt es die?
Nein, Angst vor Gewalt gibt es nicht. Es gibt natürlich ein paar flämische, sogenannte Flamengons, das sind extrem flämisch orientierte Nationalisten, die immer wieder auftreten, die am Nationalfeiertag versuchen, den König beim Eintritt in Kathedralen zu stören etc. Aber das sind 15 Nasen, mehr sind es nicht, die dann dort auftreten. Also ich denke, im Moment zumindest besteht keine Gefahr, dass es da wirklich zu einem zu mehr als zu verbalen Auseinandersetzungen kommt oder allenfalls sogar zu Gewalt.
Jetzt sollte eben morgen die provisorische Regierung vereidigt werden. Die haben schon gesagt, Herr Verhofstadt will das 3 Monate machen und nachher gehen weg. Sie haben gesagt, er will in die Toskana irgendein Haus und er hat etwas arbeiten. Ist dann nach Ihrer Einschätzung wahrscheinlich, dass bis dann die anderen, die dann das Ruder übernehmen müssen, eine Einigung gefunden haben? Oder kann das noch Monate länger weitergehen? Kann man eine Prognose machen im Moment?
Also ich bin wirklich jemand, der muss sagen, eine Prognose wage ich im Moment nicht. Das ist klar, man hat gesagt, okay, bis im Ostern 2008 ist die Regierung jetzt mal im Amt und parallel dazu sollen tatsächlich Verhandlungen geführt werden, wie die neue Regierung könnte aussehen. Es ist ja schon immer noch vorgesehen, dass der Yves Le Terme, der ja die Wahlen klar gewonnen hat, dass Yves Le Terme eigentlich sollte den Premierminister werden. Er soll versuchen, das zu machen. Aber der ist jetzt zweimal schon gescheitert mit so einer Regierungsbildung und auch jetzt bei der Bildung von der Übergangsregierung. Allein schon bei der hat sich gezeigt, dass es, da haben wir sich schon kaum können einigen, wer da drinnen sitzen darf. Also ich bin nicht sicher, ob es tatsächlich der Guy Verhofstadt am Ostern 2008 kann seine Koffer packen, in Toskana gehen und die Sonne in Italien kann geniessen.
FRS Vire, Thomas Oberer, besten Dank für das Gespräch.
Weitere Informationen zur Sendung Tagesgespräch und zum Podcast-Angebot von Schweizer Radio DRS finden Sie auf unserer Website drs.ch.